Mehrsprachigkeit in der Schule – Herausforderung oder Chance? In dieser Folge sprechen Studierende im Lehramt Grundschule mit Grundschulmitarbeiterin Petra Ackerlauer über Einstellungen zu mehrsprachigen Schulklassen und das Aufgreifen von Mehrsprachigkeit als Chance im Unterricht. Wir denken darüber nach, ob das durch Aufwachsen in mehreren Sprachen eine Überforderung besteht, ob in der Schule Mehrsprachigkeit eine Chance darstellt und ob die Digitalisierung eine Hilfestellung für den Unterricht bieten könnte.
Hallo.
Hello.
Ciao, salut.
Calimera.
Hola.
Привет.
Merhaba.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das mehrsprachige Klassenzimmer. Wir studieren Grundschullehramt an der FAU und befassen uns in unserem Seminar mit Chancen und Herausforderungen der Heterogenität mit dem Fokus speziell auf der Mehrsprachigkeit.
Bei über 30% der schulpflichtigen Kinder in Deutschland sind Vater, Mutter oder beide Eltern eingewandert und sprechen in der Regel eine andere Muttersprache als Deutsch. Somit ist Mehrsprachigkeit schon Normalität und keine Ausnahme mehr. Zu den meistgesprochenen Sprachen in Deutschland zählen neben dem Deutschen Russisch mit bis zu 3 Millionen Muttersprachlern und Türkisch mit mehr als 2 Millionen Muttersprachlern. Wenn man sich die Wiederholer in der Grundschule in Nürnberg im Schuljahr 2015-2016 anschaut, fällt auf, dass 2,5% der Schülerinnen und Schüler die Klasse wiederholt haben. Darunter waren 80,1% der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Also ich finde ja, dass man trotz der Herausforderungen die Mehrsprachigkeit vor allem in der pluralen Gesellschaft als Chance sehen sollte, da dies in vielerlei Hinsicht Perspektiven eröffnet.
Ja, dem stimme ich zu, denn gerade zu dieser Zeit, wo der Frieden in der Welt gefährdet ist, erscheint es ja umso wichtiger, die Mehrsprachigkeit zu fördern, da dementsprechend eine Verbindung zwischen verschiedenen Sprachen und auch Kulturen geschafft wird und es einfach ein Zeichen für den weltweiten Frieden ist.
In der Gesellschaft kursiert in Bezug auf mehrsprachige Erziehung oft das Vorurteil, dass Kinder, die verschiedene Sprachen sprechen, überfordert sein könnten. Frau Ackerlauer, denken Sie, dass das stimmt oder fällt es diesen Kindern ganz im Gegenteil besonders leicht?
Naja, grundsätzlich ist unser menschliches Gehirn durch seine Neoplastizität ja ein echtes Wunderorgan, was das Lernen betrifft. Und man weiß heutzutage, dass das Erlernen mehrerer Sprachen parallel aus Gehirnsicht keine Überforderung darstellt. Dennoch werden die Sprachen nicht gleichmäßig entwickelt. Wo Kinder viel mehr überfordert sind, ist die Erwartungen, die sie antreffen, zum Beispiel in der Schule, nämlich eine Leistung zu erbringen, die sie vielleicht mit ihren Voraussetzungen gar nicht erbringen können. Und dann entsteht ganz schnell das Gefühl, dieses Defizitäre, ich kann etwas nicht, aus dem heraus dann vielleicht Dinge auch gar nicht mal versucht werden. Das sind zwei verschiedene Sachen, ja.
Ja, ich kann mir besonders auch vorstellen, dass Kinder, die einfach die deutsche Sprache nicht beherrschen oder noch nicht so gut beherrschen wie andere, dass sie die Lehrer einfach nicht verstehen und somit manche Aufgaben gar nicht erfüllen können. Andererseits ist es aber auch für die Lehrkräfte, denke ich, schwierig, wenn sie nicht mit dem Kind kommunizieren können. Und ja, als Lehrerin oder Lehrer wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie man die Kinder in diesem Lernprozess am besten unterstützt. Haben Sie da irgendwelche Tipps oder Erfahrungen?
Also jede Klasse ist natürlich absolut einzigartig und Lehrkräfte sind da schon gefordert. Man kann ja nicht von Lehrkräften erwarten, dass sie jetzt noch Türkisch und Russisch und andere Sprachen lernen. Dennoch gibt es technische Hilfsmittel, die da und dort kleine Erleichterungen schaffen können im Sinne dieser Barrierefreiheit, seien das Übersetzungs-Apps oder Sachen, wo sie Kinder sich akustisch Hilfe holen können. Das sehe ich schon in der Zukunft als Mittel, die man in den Unterricht immer mehr einbauen kann. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich hatte das Glück, eine Klasse zu unterrichten, wo wir in Halbklassenstärke Tablets zur Verfügung hatten und die Kinder konnten damit relativ frei verfügen. Dann hat es sich etabliert, ganz selbstverständlich, solche Apps und auch Erklärvideos zu nützen. Diese Hilfestellung hätte ich als Einzellehrkraft niemals leisten können. Also es gibt Möglichkeiten, aber die Herausforderung ist dennoch groß.
Es ist schön zu hören, dass sich die Kinder auch gegenseitig helfen und dabei Eigeninitiative zeigen.
Ja, das ist schön zu beobachten, wenn gleichsprachige Kinder sich auch gegenseitig helfen dürfen, dann erfahren sie durch diese Muttersprache auch eine gewisse Selbstwirksamkeit. Also ich konnte einen Beitrag leisten, dass es läuft in der Klasse. Das sind immer sehr schöne Momente im Klassenzimmer und auch eine Hilfe für die Lehrkraft natürlich, die das nicht kann. Also Du bringst eine Expertise mit und hilfst mir damit.
Auf jeden Fall denke ich, dass auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl entsteht und auch eine Zugehörigkeit, dass die Kinder sich Freunde finden, oder es müssen nicht unbedingt Freunde sein, Mitschüler, die einfach dieselbe Sprache haben, denselben kulturellen Hintergrund und sich einfach weiterhelfen. Das ist schön zu hören. Und es ist auch sehr beruhigend zu wissen, was Sie vorhin erwähnt haben, dass es einfach digitale Hilfestellungen gibt, die man als Lehrkraft heranziehen kann, wenn man unsicher ist. Dennoch ist aber immer noch die Frage, ob der Migrationshintergrund sich auf den Schriftspracherwerb auswirkt. Ich denke dabei eigentlich an Kinder, die jetzt aus Ländern kommen, aus anderen Kulturen kommen, wo es eine andere Schreibrichtung gibt. Wie haben Sie das in Ihrer Laufbahn erfahren?
Die Schreibrichtung ist noch eines der offensichtlichsten Merkmale, die man dadurch auch sehr gut als Lehrkraft erkennen und thematisieren kann. Viel schwieriger wird es bei Sachen, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können, weil wir durch unsere eigene Wahrnehmung schon beeinflusst sind. Zum Beispiel, wenn es um Lautunterschiede geht, wo wir durch unsere eigene Sprache schon derartig geprägt sind, dass wir vielleicht gar nicht die Schwierigkeiten, die andere Kinder hier haben könnten, uns vorstellen können. Oder dass gewisse orthografische Gegebenheiten in einer anderen Sprache, zum Beispiel im Türkischen, nicht so vorhanden sind, zum Beispiel, dass zwei Konsonanten nacheinander folgen. Also da ist es so, dass wir vielleicht noch eine Sensibilität brauchen dahingehend, aber uns hilft, dass wir wissen, dass sich die Umgebungssprache letztendlich durchsetzt im Sinne von der stärkere Einflussfaktor ist und dass das Gehirn so lernt, dass es sich anhand der Modelle, die schon da sind an Sprache, neue Sprache konstruiert und bildet. Und daher ist es immer wichtig, sehr gute Sprachmaterial anzubieten im Unterricht, aus dem heraus die Kinder dann quasi weiter basteln können. Genau.
Ja, ich denke, es ist auch abhängig davon, inwieweit die Sprache der Kinder dem Deutschen ähnlich ist. Mhm. Zum Beispiel Italienisch und Spanisch, da ähnelt sich sehr viel. Und wenn Kinder schon dieses Grundkonstrukt haben, dann fällt es denen vielleicht leichter, darauf aufzubauen, anstatt jetzt, wie zum Beispiel im Russischen, da gibt es das Konzept der Artikel gar nicht und dann müssen sie sich dieses neue Konzept erstmal erschließen.
Richtig. Ich saß im Urlaub am Sessellift mit Niederländern beisammen und obwohl ich diese Sprache nie gelernt habe, kann man sich durch die Ähnlichkeit dann einiges rekonstruieren und einhören, würde man sagen. Wohingegen ich Stunden Türkisch gepaukt habe und trotzdem, ich kann mein Brot bestellen bei der Bäckerei, aber wenn es ums Verstehen geht, komme ich sehr schnell an meine Grenzen. Also die Ähnlichkeit der Sprachen ist natürlich ein großer Faktor, den wir auch in der Förderung zwar berücksichtigen sollten, aber man kann es auch nicht erwarten, von einer Lehrkraft da derartig geschult zu sein.
Ich Ja, für uns als angehende Lehrkräfte ist es natürlich auch wichtig, auch mit diesem Podcast nicht nur die Herausforderungen zu zeigen, sondern vor allem auch die Chancen von Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer zu zeigen und darauf einzugehen. Und genau, vorhin haben Sie schon erwähnt, dass Kinder, die die gleiche Sprache haben oder die gleiche Herkunft, sich gegenseitig unterstützen. Wo sehen Sie denn noch weitere Chancen im Klassenzimmer?
Also ich sehe da definitiv Chancen, den Bildungsbegriff nochmal zu stärken. Grundsätzlich ist ja das Interesse an Mehrsprachigkeit aus einer wirtschaftlichen Richtung zunächst gekommen, weil man sozusagen im internationalen Wettbewerb mehrere Sprachen braucht. Und in der Schule haben wir aber das Glück, dass wenn wir anfangen, über Sprachen nachzudenken und Sprachvergleiche anzustellen, dass wir in dieser Reflexion drinnen sind, die wir ja haben wollen, wo man Abstand nimmt vom Eigentlichen und was betrachten kann. Und ich denke mir, wenn man die Mehrsprachigkeit so aufgreifen kann, dann haben wir da ganz schöne Inhalte, wo es ja wirklich um die Kinder, um ihre Identität geht und sie können sich da einbringen. Also das sehe ich so als ganz große Chance. Das Zweite ist, da geht es einfach ja um Völkerverständigung. Das Migrationsthema ist ein ganz großes Thema unserer Zeit, aber nicht nur im Sinne, denke ich jetzt, dass hier Menschen nach Deutschland oder nach Österreich in meinem Fall kommen, sondern dass ja auch sehr viel deutschsprachige Menschen in aller Welt sich ansiedeln und ihre Muttersprache dennoch trotz anderssprachiger Umgebung pflegen und ihren Kindern weitergeben wollen, aus einem identitätsstiftenden Aspekt heraus. Also dieses Wurzel und nicht sich entwurzeln zu lassen durch einen Wohnsitzwechsel ist hier durch Sprache ein starkes Potenzial gegeben.
Also ich sehe das auch so, dass Sprache wirklich ein Teil der Identität ist und dass es einfach sehr schade ist, wenn das keinen Platz in der Schule findet und ja, dieses Potenzial einfach nicht vollkommen genutzt wird von der Lehrkraft. Und ja, die Lehrkraft sollte daher, denke ich, versuchen, diese Diversität einfach aufzunehmen und ja, die Klasse davon profitieren lassen. Und ja, dass auch andere Kinder verschiedene Kulturen kennenlernen, neue Kultur kennenlernen und ja, gegenseitig einfach voneinander etwas lernen. Hier in Deutschland sind die zwei meistgesprochenen Sprachen Russisch und Türkisch. Haben Sie hier ein paar Chancen, die sich speziell hier im Schriftspracherwerb ergeben, also bei diesen zwei Herkunftssprachen?
Nun ja, mit russischsprachigen hier lebenden Menschen hatte ich bisher noch wenig Berührungspunkte, interessanterweise. In Österreich haben wir ein bisschen andere Anteile an den Familiensprachen. Ich habe es erst bemerkt, als ich in der Bibliothek diese zweisprachigen Literaturangebote entdeckt habe. Also natürlich haben wir zum einen kann man im Schriftspracherwerb diesen defizitären Blick haben und sagen, was müssen wir da jetzt extra leisten? Aber man kann ja auch ganz viel verstehen durch das, was sich hier an Migrationsbewegungen in der Vergangenheit auch abgespielt hat und was hier auch entstanden ist, ja. Oder diese Literatur reinholen in irgendeiner Form. Also das ist definitiv eine Chance im Schriftspracherwerb. Ja. Also beim Türkischen, da hatte ich die Erfahrung am eigenen Leib, dass es zwar eine Sprache ist, die lautgetreu ist, allerdings Allerdings sind Fehler, die sich aus dieser Sprache dann für Kinder, die Deutsch lernen, ergeben, verständlich, wenn man den Hintergrund kennt. Also da sind natürlich gezielte Förderungen wünschenswert, aber ich möchte auch nicht Lehrerkräfte zusätzlich belasten, denn die Schulen müssen schon sehr viel leisten, also das ist mir bewusst, sondern eher zu schauen, wo gibt's denn einen Weg, wo es nicht immer um besser und um Konkurrenz geht, sondern um voneinander lernen.
Also denken Sie, dass die Lehrkräfte sich auf jeden Fall informieren müssen über die Familiensprachen, die Kinder beherrschen, und um diese Kinder eben gerecht beurteilen zu können und auch gut fördern zu können?
Ich denke mir, da ist schon auch die Wissenschaft ein Stück weit gefordert, Sachen, zum Beispiel computergenerierte Programme zu entwickeln, die auf das eingehen können und die dann die entsprechenden Förderprogramme also mit gezielten Übungen ausspucken, wenn ich das so sagen darf. Bei Lehrkräften sind zum Beispiel ganz einfache Dinge möglich, die jetzt auch keinen Aufwand kosten. Wenn ich eine Spracherhebung mache, um festzustellen, wo das Kind steht, und selbst wenn ich die Muttersprache des Kindes nicht beherrsche, trotzdem die Möglichkeit gebe, etwas zu zeigen, das ich noch kann, dann macht das was mit dem Kind. Und das wäre zum Beispiel ganz leicht umzusetzen, um einfach zu zeigen, ich habe hier gesehen, dass da noch was da ist. Ja.
In Bezug auf die Globalisierung ist natürlich Englisch als Weltsprache sehr wichtig. Und bereits im Grundschulalter haben die Kinder Kontakt zu dieser Sprache. Erleben Sie, dass sich dadurch ein Vorteil ergibt?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Durch das Internet haben die Kinder ja sehr einfach, also ohne Schwelle, Zugang zu vielen Inhalten, die eben auch nur auf Englisch vorhanden sind. Also ich hatte Kinder in der Klasse, die haben sich autodidaktisch über YouTube-Videos, die sie interessiert haben, wirklich nicht schlechte englische Sprachkenntnisse angeeignet. Also sie können sich damit so Mini-Expertisen aufbauen und das finde ich ganz schön. Es ist natürlich ein Umdenken. Als Lehrkraft sind wir jetzt nicht mehr die alles über das ganze Wissen verfügen, sondern die mehr steuern und organisieren und begleiten, als hier auf dem Wissensthron zu sitzen.
Bisher ist es aber leider noch nicht so, dass die Mehrsprachigkeit nicht extrem thematisiert wird. In Bayern gab es im Jahr 2014 erst 26 bilinguale Grundschulen. Davon waren die meisten englisch-deutschsprachig. Da gibt es, denke ich, auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Die Idee der bilingualen Schule ist definitiv ein Modell, das auch bei Eltern immer mehr auf Interesse stößt. Einerseits stecken da auch Förderer dahinter, wenn man mal sieht, wer die Schulerhalter sind, die ein Interesse damit verfolgen. Auf der anderen Seite habe ich auch Fälle getroffen, wo gerade in Brennpunktschulen durch diese Mehrsprachigkeit, indem man das als positives Image genutzt hat und gezielt Klassen bilingual angeboten hat, die den Ressourcen der Schülerschaft entsprechen, da auch eine richtige Wende herbeigeführt hat. Also wenn das Kollegium da bereit ist, das mitzutragen, dann kann da tatsächlich ein Wandel entstehen und ein anderes auch Selbstwertgefühl. Ja, also es betrifft ja oft ganze Schulen, die aus irgendeinem Grund beliebter oder weniger beliebt sind. Also das ist definitiv auch zu den Chancen zu zählen, die Mehrsprachigkeit hier bieten kann. Und dann zieht das natürlich wieder Eltern an, die sich bewusst dafür entscheiden, ihre Kinder dorthin zu schicken. Im Bilingualen hat man natürlich ein Modell, wo man sich wiederum auf zwei Sprachen begrenzt, allerdings da dann sehr systematisch den Unterricht so strukturiert. Also könnte man jetzt argumentieren, sind da nicht wieder andere Sprachen sozusagen außen vor? Aber ich denke mir, wir sehen uns die Entwicklung an.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie so viele verschiedene Aspekte gezeigt haben und so viel von Ihren eigenen Erfahrungen erzählt haben. Können Sie das jetzt auf ein Fazit beschränken? Also ist Ihrer Meinung nach Mehrsprachigkeit eine Chance oder Herausforderung?
Tja, also wenn ich von den Akteuren die an den Steuerungsorganen der Bildungsinstitutionen sitzen, denke, dann würde ich das fast als ein Muss oder einen Appell formulieren, das als Chance zu betrachten. Denn die Gesellschaft, also wenn man mit offenen Augen sieht, Zahnarztpraxen, Geschäfte, wir sind da längst in einer Mehrsprachigkeit angekommen. Die Schulen aber, es folgen natürlich auch ihrer ganz eigenen Logik, die Veränderungen zu bewirken, ist auch nochmal eine andere Herausforderung. Was nicht heißt, dass Lehrkräfte gehören dennoch entlastet. Also diesen Wandel wird nicht die einzelne Lehrkraft alleine leisten können, sondern da müssen Systementscheidungen passieren. Ja, Lehrkräfte gehören natürlich unterstützt, dass sie diese Aufgabe schaffen können. Also nicht nur sagen, jeder Schüler, jede Schülerin gehört hier individuell gefördert, sondern eine Lehrkraft kann sich ja nicht in 24 Personen teilen. Da müssen entsprechende Ressourcen dann auch mitgedacht werden. Ja. Aber ich glaube, dass das eine das andere unterstützt. Also wenn man sich auf dieses Betrachten der Mehrsprachigkeit als Chance einlässt, dann kann das einen positiven Synergieeffekt, nämlich bei den Schülern, ich habe das schon tatsächlich erlebt in der Klasse, die fühlen sich dann als Teil, also diese Teilhabe bewirkt, dass die dann natürlich auch was beitragen wollen, was Positives. Und so kommt so diese Lerndynamik in Gang. Und das ist wirklich schön, wenn das klappt.
Ja, Mehrsprachigkeit ist auf jeden Fall zur Normalität geworden. Also es ist besonders, man sollte es wertschätzen und ja, auf jeden Fall wahrnehmen und berücksichtigen. Haben Sie denn noch einen Ratschlag an uns als angehende Lehrerinnen? Was würden Sie uns mitgeben?
Ja, Neugier und Staunen wäre so mein Ratschlag, denn so ein Kind, das wirklich in mehreren Sprachen immer besser und so zum kleinen Experten wird, mal aus nächster Nähe zu betrachten, das löst in mir tatsächlich immer wieder ein Staunen aus, so eine Faszination. Also da kommt mir das Wort Wunderwutzi in den Sinn, wie die das schaffen und wie sie sich orientieren. Und das wäre das, was ich mitgeben würde, dass man eine Klasse mit vielen Kindern aus mehrsprachigem Hintergrund nicht als Belastung sofort betrachtet, sondern da einfach mit einer neugierigen Haltung mal einsteigt und dann sieht, was sich ergibt.
Ja, vielen lieben Dank.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja. Danke fürs Zuhören und nächstes Mal dreht sich alles rund um das Thema Erstlesefibeln.